Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist ein herrlicher Montagvormittag, zumindest hier bei mir zu Hause. Die Sonne, die scheint rein über das Balkonfenster und ich denke, das ist genau der passende Zeitpunkt, um eine neue Folge von Kreisab aufzunehmen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Episode, zu Episode 424. Und ich habe beste Laune und ich hoffe, das geht euch auch so. Und ich freue mich auf diese Sendung, weil sie mal wieder sehr speziell ist. Wir sprechen nicht über die sportliche Aktualität, sondern wir schauen ein wenig auf die Finanzen im Konkreten beim VfL Gummersbach. Denn die Frage ist, steckt der Verein in der Schuldenfalle? Es werden Investoren gesucht und darauf blicken wir heute in dieser Sendung. Vorab direkt nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram nicht vergessen. Und ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne unterstützen unter patreon.com/kreisab und auch über PayPal. Schaut einfach in die Shownotes oder schickt mir eine E-Mail an info@kreisab.de, da bekommt ihr dann alle Informationen, die ihr benötigt. Und ja, ich weiß nicht, wie es ihm geht, ob er auch eine gute Zeit hat, ob bei ihm auch die Sonne scheint, aber ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen an Helge Olaf Keding von Handballrecht. Moin Helge, wie ist es bei dir?
Ja, moin Sascha, so, hier ist alles gut soweit, kurz und knapp.
Und auch ein bisschen Sonne?
Bedeckt, aber warm für die Jahreszeit.
Ja, also ich glaube, wir können uns aktuell nicht beschweren.
Nö, hier im schönen Bescheide ist es wunderbar.
Sehr gut, dann bist du ja anscheinend auch bester Laune und wir können loslegen und wir sprechen heute über ein Thema, das wir ja in dieser Saison, in dieser Staffel, sagt man ja dann auch gerne mal, von Kreisab schon angerissen bzw. thematisiert haben. Das ist die Causa HB Ludwigsburg gewesen und nein, heute sprechen wir nicht konkret über Ludwigsburg, sondern wir sprechen darüber, wie das abläuft mit der Lizenzvergabe und dass ein großer Traditionsverein eventuell in der Schuldenfalle steckt. Natürlich wissen wir, was in den vergangenen Jahren in Hamburg los war. Und mal ganz pauschal gesprochen, Helge, das ist ja etwas, das freut überhaupt gar keinen Handballfan. Das kann niemanden irgendwie erfreuen, selbst wenn man Fan des Erzrivalen ist. Und die haben ja gar keinen richtigen Erzrivalen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach immer wieder schade für die Sportart. Wir haben das in der Vergangenheit schon mitbekommen. Und du bist ja noch ein paar Jährchen älter als ich. Ich kann mich erinnern, dass Tusem Essen mal keine Lizenz bekommen hat und runter musste in die dritte Liga. Bayer Dormagen und so weiter. Die HSG Nordhorn hatte als Vizemeister viele Schulden und das sind alles Dinge, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen, die mir auch ein bisschen Ärger bereiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist einfach nicht schön.
Selbstverständlich nicht. Das kann niemand schön finden, sei es als Wettbewerber, als Konkurrent, noch als Fan dieser Mannschaften oder dieser Vereine. Und dafür gibt es ja das Lizenzierungsverfahren, ne?
Ja, und darüber sprechen wir dann heute ein bisschen, wie das funktioniert und vor allem gehen wir da konkret auf einen aktuellen Fall ein. Aus dem Partnerumfeld des VfL Gummersbach habe ich nämlich ein Schreiben bekommen und das ist ein Schreiben, das der Verein derzeit an seine Sponsoren und Partner weiterleitet. Das steht unter dem Motto Tradition als Investment, Zukunft als Chance, Gamechanger werden und Handballgeschichte schreiben. Naja, ob das so alles sinnvoll ist, das müssen wir dann später noch beurteilen, was das genau bedeutet, denn die Frage ist, befindet sich eben der VfL Gummersbach aktuell in einer Schuldenfalle? Wie ist die Situation gelagert, auch im Vergleich vielleicht zum HSV oder vor allem auch zu HB Ludwigsburg, weil wir eben dieses Thema hier zuletzt ja schon mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen, mit Christoph Wendt, genauer beleuchtet haben. Ich weiß nicht, Helge, hast du diese Folge gehört?
Leider nein.
Ja, das ist aber eine schlechte Vorbereitung. Also da muss ich hier erstmal eine 5- ausstellen jetzt.
Entschuldigung, hättest du mir den Hinweis gegeben, hätte ich es gestern noch gemacht.
Ja, ist nicht so schlimm, aber
nee, das ist mir durchgerutscht.
Du hast natürlich mitbekommen, was da so los ist und beziehungsweise was da genau passiert ist. Und wir müssen aber auch festhalten, dass die Situation beim VfL Gummersbach oder generell im Männerhandball in der Regel eine andere ist. Bei der HB Ludwigsburg war es so, dass ein Mäzen gesagt hat, pass mal auf, ich ziehe hier mein Geld raus, und man war sowieso abhängig von Eberhard Bezner. Aber warum mache ich das jetzt mit dem VfR Gummersbach zum Thema? Erstmal, weil ich diese Information sehr aktuell bekommen habe, und zweitens, weil ich über den Schuldenstand tatsächlich ein wenig schockiert bin. Vielleicht kannst du erstmal erklären, weil du das besser kannst als ich, was bedeutet eigentlich negatives Eigenkapital?
Ja, ich bin jetzt kein Wirtschaftsprüfer, Experte in der Hinsicht. Ich umschreibe das immer, auch wenn es nicht korrekt ist, sollen mir die Experten verzeihen, erstmal als Schulden. Also Eigenkapital einer Gesellschaft ist, wenn ich jetzt einen wirtschaftlichen Träger heißen, die, das sind ja die ganzen GmbHs oder verschiedenen Gesellschaftsformen, unter denen die Bundesliga-Vereine spielen oder die sie alle dazwischen geschaltet haben. Ja, wenn ich eine GmbH gründe, kann ich ein Eigenkapital einzahlen. Das geht dann bei einer UG mit 1 Euro los, was ich bis 25.000 Euro aufstocken muss, nach und nach. Oder eben bei einer GmbH 25.000 Euro aufwärts. Das ist quasi das Kapital der Gesellschaft, was ich dann auch für die Liquidität oder sonst was nutzen kann. Und ja, wenn nicht das dann aufgebraucht ist und du bist in den Miesen, dann ist es negatives Eigenkapital. Ja. Oder Sondervermögen heißt es ja neuerdings. So ein kleiner Seitenhieb an die Bundesregierung, aber trotzdem, im Prinzip ist das Geld, was nicht da ist.
Also bedeutet das, man hat Schulden, du hast es auf den Punkt gebracht, du hast jetzt gerade auch gesagt, der ein oder andere Wirtschaftsexperte, der würde sagen, oder Finanzexperte würde sagen, ja, das ist vielleicht dann falsch formuliert, aber es ist doch de facto so. Also wenn man negatives Eigenkapital hat, dann hat man Schulden, und da muss man gucken, wie man von den Schulden wegkommt.
Ich würde vorschlagen, dass jetzt für diese Sendung, um es allgemein und einfach zu halten, wirklich bei dem Wort Verbindlichkeiten oder Schulden zu bleiben. Muss man natürlich nochmal unterscheiden, wann die fällig sind, wirksam sind für die Lizenzierung oder nicht. Da gibt es verschiedene Kategorien. Aber grundsätzlich sind das erstmal Verbindlichkeiten, die irgendwann bedient werden müssen.
Das ist ja zum Beispiel so, also haben wir mitbekommen beim HSV, die müssen jetzt, glaube ich, im kommenden Sommer eine gewisse Summe, ich habe sie gerade nicht im Kopf, an ihren Gönner weiterleiten bzw. zurückzahlen. Habe ich das richtig im Kopf? Das ist korrekt, oder?
Dazu kann ich nichts sagen, einfach vor dem Hintergrund, dass ich ja damals den HSV in dem letzten Lizenzierungsverfahren, was vom Schiedsgericht war, begleitet habe. Und im Rahmen des Mandatsverhältnisses darf ich einfach da nicht drüber reden und möchte es auch nicht.
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ist ja auch absolut richtig so. Aber ihr könnt natürlich auch mal ein bisschen die Suchmaschinen im Internet anwerfen. Da bekommt ihr auch die passenden Ergebnisse. Da wurde ja auch ausführlich und mehr als ausführlich, glaube ich, sogar drüber berichtet. Und wir hoffen natürlich, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, dass die Vereine in der Lage sind, so zu wirtschaften, dass alle Gelder immer rechtzeitig gezahlt werden können. Du hast ja auch schon in Vereinen mitgearbeitet. Vielleicht kannst du mal erklären, wie das alles so läuft in Richtung Lizenzvergabe. Welche Dinge muss man da überhaupt vorlegen und wie hat sich das über die Jahre verändert?
Vielleicht, wenn du magst, fangen wir einen Schritt eher an, überhaupt zu fragen, was soll überhaupt das Lizenzierungsverfahren bewirken und was ist das überhaupt? Ja, also von der Historie her war die Handball-Bundesliga ja bis Mitte der 90er Jahre oder bis 1994 in den DHB eingegliedert, wie jeder andere Verein auch, wie jeder Kreisligist. 1994 hat sich dann die HBVM, die Vorgängerorganisation der jetzigen HBL, ich rede jetzt erstmal von den Männern, gegründet. Und da fing man an, langsam zu überlegen, wir können ja mal eine Lizenzierung machen. Die Fußballer waren da schon mit dabei, um zu gucken. Einfach mit dem Ziel, dass während der Saison keiner abschmiert und die Saison zu Ende gespielt wird. Das ist erstmal so der oberste Gedanke. Fairer Wettbewerb, Integrität des Wettbewerbs. Und dieses Lizenzierungsverfahren hat sich seitdem es gibt, ich glaube seit 1995, stetig weiterentwickelt und ist von einem, heute würde man sagen, One-Pager zu einem 15-seitigen Werk geworden. Hauptwerk mit, ich glaube, 4 oder 5 Anlagen mit jeweils nochmal 100 Formularen. Sehr komplexe Geschichte. Das erstmal vorab geschickt. Also man geht hin und überlegt, wie kann ich das machen, dass das nicht passiert, dass Vereine abschmieren. Und das ist vielleicht für das Verständnis ganz wichtig. Grundsätzlich ist das ja ein Eingriff, dieses Lizenzierungsverfahren, oder dass man in der Bundesliga nur mitspielen darf, wenn man eine Lizenz hat, ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Also ich eine GmbH, was weiß ich, von mir aus, ich bin Schreiner, habe eine Schreiner GmbH und schreinere los Dann gibt es die staatlichen Grenzen. Ich darf dieses nicht und jenes nicht. Irgendwelche Gesetze muss ich beachten. Bundesgesetze, Landesgesetze und sonst was. Aber sonst kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist hier anders. Das ist ein Zusammenschluss von Vereinen, die sich eine eigene Regelung gegeben haben, die die staatlichen Gesetze weiter einschränken. Und das geht halt nur unter gewissen Kriterien. Da spielt Europarecht eine Rolle. Wie weit darf ich das tun? Diese unternehmerische Freiheit einschränken. Und dann gibt es halt, hat sich über die Jahre entwickelt, so eine Abwägung zu machen. Wie weit darf ich da eingreifen? Und ist ein legitimes Ziel die sportliche Integrität, ja oder nein? Da hat der Europäische Gerichtshof mal was zu geurteilt. Grundsätzlich geht das, aber es geht auch nicht zu weit. Also irgendwo gibt es Grenzen. Ja, und an der Stelle bewegen wir uns immer, weil ja mal viele Leute sagen, wenn dann doch mal eine Schieflage entsteht, wieso haben sie denen überhaupt die Lizenz gegeben? Das können wir vielleicht heute nach diesem Aufhänger nochmal erklären.
Ja, genau, das machen wir nämlich. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil das eben ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Also man muss sich da auch wirklich auskennen in der Materie. Und da können wir definitiv sagen, das kennst du, denn du hast Lizenzunterlagen in der Vergangenheit ja auch schon gesehen und kannst uns einen Einblick geben, nicht konkret in die Lizenzunterlagen einzelner Vereine, um Gottes Willen. Also liebe Leute da draußen, so weit gehen wir natürlich nicht. Aber wir wollen ja darüber sprechen, wie es eben passieren kann, dass Vereine auf einmal sagen, oh, wir haben keine Kohle mehr, obwohl wir die Lizenz bekommen haben. Und immer wieder ist es auch so, dass manche Vereine eine Lizenz mit Auflagen erhalten. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt, weil das können ja unterschiedliche Formen von Auflagen sein. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich nochmal darauf eingehen, dass du gesagt hast, am Anfang war das eine Seite. Kannst du dich grob noch erinnern, was auf der Seite drauf stand?
Im Prinzip musste man eine Bankbürgschaft hinterlegen. Also weiß ich nicht mehr, wie viel Mark, das waren ja noch D-Mark-Zeiten. Ja, und sportlich qualifiziert sein sowieso. Hallenstandards gab es noch nicht. Also du fragtest ja, wie das Lizenzierungsverfahren in etwa abläuft. Also man muss, wenn man die Lizenz bekommen will, rechtliche Kriterien erfüllen. Also sprich, was den wirtschaftlichen Träger angeht, infrastrukturelle Voraussetzungen, das, was früher Hallenstandards genannt wurde, das ist festgeschrieben, man muss sportliche Kriterien erfüllen, das ist klar, also die sportliche Qualifikation für die jeweilige Liga und man muss wirtschaftliche, finanzielle Kriterien erfüllen und das ist eigentlich der Hauptpunkt, worum es sich immer dreht in diesen ganzen Sachen, Lizenzierungsverfahren. Und da liegt der absolute Schwerpunkt. Ja, wie kann das passieren, dass ein Verein in Schieflage gerät? Also entweder wird jahrelang sozusagen über die Verhältnisse gelebt oder man hofft, dass immer irgendwie noch einen Sponsor zu finden. Das klappt aber nicht. Man zieht dann irgendwelche Altlasten immer ins nächste Jahr und irgendwann wird es immer schwieriger, die Liquidität zu generieren, um die aktuellen Rechnungen und Gehälter bezahlen zu können. Oder aber, und das kann jedem passieren, dass ein wichtiger Sponsor aus irgendwelchen Gründen sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Mit dem man vorher rechnen durfte und auch gerechnet hat. Das sind so die zwei Punkte, die im Wesentlichen in der Praxis immer eine Rolle gespielt haben.
Über seine Verhältnisse leben, ich weiß nicht, wie du das siehst, Helge, das geht ja relativ schnell. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die Schulden haben und gar nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben finanzieren sollen. Das ist schwierig, ja, weil du heutzutage ja auch viele Dinge auf Pump kaufen kannst. Dann heißt es ja, bezahl erstmal in 14 Tagen oder bezahl in Raten. Und im Sport ist es so, du kaufst ja einen Spieler oder verpflichtest einen Spieler, der ein Gehalt hat, das einfach zu hoch ist. Du möchtest diesen Spieler aber trotzdem unbedingt haben und merkst am Ende, ja, ich verkaufe aber zum Beispiel nicht genug Eintrittskarten. So schnell kann das dann gehen.
Das ist eine denkbare Möglichkeit, dass man sich verkalkuliert hat. Es gibt dann auch die Möglichkeiten. Beispielsweise hast du dich verkalkuliert, wenn du in eine größere Halle gehst, du kriegst sie nicht voll. Oder du hast viele verletzte Spieler und musst dann spät in der Saison noch Nachverpflichtung tätigen, um deine sportlichen Ziele einigermaßen im Auge zu behalten, im Extremfall, um nicht abzusteigen. Wir haben ja die Wechselfrist zum 15. Februar. Wenn danach sich jemand verletzt, ist es schwierig, noch jemanden zu bekommen. Und dann wird das auch meistens teuer. Solche Sachen können dann passieren. Und wenn das zwei, dreimal in Folge passiert, kann es schon passieren, zumindest bei kleineren Volumina in der zweiten Liga oder so, dass man da richtig ins Schwimmen kommt alleine. Um zu sagen, jetzt müssen wir diese eine Saison retten, ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin und dann steigen die Kosten. Das ist ja auch ein Punkt, den man mal vergisst. Es ist alles teurer geworden. Die Beiträge zur Verwaltungsberufsgenossenschaft sind ja nicht explodiert, aber die sind schon exorbitant hoch. Und dann dies noch, kennst du das, Hallenmieten, Energiekosten, Personalkosten, selbst für Servicekräfte, Mindestlohn und. Das muss auch erstmal alles erwirtschaftet werden. Und Eintrittskarten sind im Handball, nehmen wir mal die ganz großen Hallen aus. Für das Gros jetzt nicht so das Wesentliche. Ist schön, ist alles nett, aber es sind halt 10-25% maximal. Nehmen wir mal, wie gesagt, die ganz großen weg.
Überschätzen wir eigentlich dann den Wert der Tickets sozusagen? Also klingt ein bisschen verrückt und kurios, aber wenn du es jetzt gerade so sagst, ich hätte vermutet, also wenn ich jetzt nicht im Thema wäre, hätte ich vermutet, dass man mit den Tickets einen viel höheren Anteil des Etats deckelt.
Sicherlich sind die Hallenkapazitäten gestiegen in den vergangenen 20 Jahren. Die Eintrittspreise sind höher geworden. Gleichzeitig, darf man nicht vergessen, sind die Etats aber auch massiv gestiegen. Ich sag mal, wenn du, es einfach mal in die Tüte gesprochen, wenn du im Jahr 2005 mit 3 Millionen Euro noch locker in der Bundesliga geblieben bist, brauchst du da heute erst gar nicht mit anzufangen. Ja, klar, wenn dann das Verhältnis setzt zu den Zuschauern, was weiß ich, vorher hatte man 2.500 Zuschauer, jetzt hat man 5.000 Zuschauer, dann ist das quasi auf einem Niveau geblieben. Das heißt, das Verhältnis Zuschauer zum Etat hat sich dann nicht geändert. Das wächst vielleicht mit, wenn ich die Hallenkapazitäten dann habe. Aber das ist in der Regel nicht die wesentliche Einnahmequelle. Das sind immer noch die Sponsoren. Ja, THW ist klar, die haben ihren riesen Dauerkartenapparat mit den entsprechenden Preisen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie in anderen Multi-Arenen ist. Da spielt das sicherlich auch eine größere Rolle. Aber Bundesliga besteht ja nicht nur aus den 4-5 Spitzenmannschaften, sondern eben auch bis in die zweite Liga runter, teilweise aus Dorfvereinen. Und da ist es dann eklatant.
Ich kann mich an die Zeit während der Pandemie erinnern und da hieß es zum Beispiel aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen, ja, für uns ist das Wichtigste, dass wir erstmal die Logen aufmachen können. Also damit die Sponsoren in die Halle kommen können und die dann die Spiele sehen können und sozusagen einen Gegenwert haben für das Geld, was sie investieren als Sponsor.
Das sind natürlich die Möglichkeiten, die diese Riesenhallen haben, diese Arenen. Klar, die Sponsoren kaufen ein Paket. Ein Logenpaket für ganz, ganz viel Geld im Vergleich zu dem normalen Zuschauer. Und die erwarten natürlich dieses B2B, also dass sie ihre Geschäftspartner einladen zu dem Spiel und man trifft sich, man isst ein bisschen was und man unterhält sich und nebenbei läuft so ein bisschen Handball. Dafür zahlen die Firmen unheimlich viel Geld. Ist doch klar, dass das Interesse da ist, dass diese Räumlichkeiten dann auch genutzt werden können. Gut, Corona ist jetzt vorbei. Das hat sicherlich auch, um wieder auf unser Thema zu kommen, in einem oder anderen Verein dazu geführt, dass eben eine Schieflage eingetreten ist, die sich jetzt strukturell weiterzieht. Denn es gab eine Zeit lang keine Einnahmen und staatlichen Hilfen hier und da. Das ist regional sehr unterschiedlich gelagert. Vor allen Dingen immer eine Einzelfallbetrachtung. Welcher Verein durfte es behalten? Wie viel musste man zurückzahlen? Hat man überhaupt was bekommen? Auch da ist ein Einschnitt gewesen. So ist es auch zu erklären, dass manchmal vielleicht hier und da der eine Verein dann oder andere Verein dann auch zu knapsen hat an den Corona-Folgen. Insbesondere auch, ja, wenn man bei den Zuschauern guckt, die wieder zurückzugewinnen, die weggefallen sind in der Corona-Zeit. Und auch bei Sponsoren, die dann gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich muss ja Kurzarbeit machen. Sorry, und ich hier Leute entlassen muss, tut mir leid, ich bin ja grundsätzlich gerne bei euch. Gleichzeitig, nee, kann ich von der Belegschaft nicht verantworten, komm nächstes Jahr nochmal vorbei. Also diese Probleme hatten viele Vereine.
Ich kann auch absolut nachvollziehen, dass die Sponsoren dann sagen, bevor wir hier Mitarbeiter entlassen, müssen wir das Sponsoring kürzen. Das ist auch aus meiner Sicht absolut richtig so, weil es darf nicht auf dem Rücken von irgendwelchen Mitarbeitern von mittelständischen Unternehmen irgendwie der Sport finanziert werden. Und ich bin ja jemand, der sich sehr dafür einsetzt, dass wir mehr tun für Bewegung und dass die Kinder und Jugendlichen Sport machen und fit sind und sich bewegen, weil das natürlich auch gut ist für unser Gesundheitssystem am Ende. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben in diese Phase während der Pandemie, weil ich glaube, dass das für viele Vereine schon eine echt harte Zeit war, dass eben keine Spiele ausgetragen werden konnten und dann über lange Phasen ja auch ohne Zuschauer, dürfen wir auch nicht vergessen, da waren fast kaum Leute in der Halle, also da saßen dann ein paar Journalisten, der Kommentator des Spiels vielleicht und dann waren da noch ein paar freiwillige Helfer, die saßen dann aber auch quer verteilt über die Tribüne, um ein bisschen Stimmung zu kreieren. Du wirst dich ja auch an diese Phase noch erinnern, das war eine Katastrophe.
Ah, da stimme ich zu. Also ich kann mich noch erinnern, jetzt aus der zweiten Liga, Björn Bartel, Geschäftsführer von Bayer Dormagen, er hat dann getrommelt, der Geschäftsführer, damit überhaupt eine Pauke im Hintergrund ist. Solche Geschichten sind da passiert. Wie du sagst, es waren halt nur ein paar handverlesene Leute, die unbedingt mussten in der Halle, um dieses Spiel dann abwickeln zu können. Der Rest war draußen, Geisterkulisse. Gut, aber zum Glück ist die Zeit ja vorbei. Ne? Also das aufzuarbeiten, also im Sport haben wir es jetzt hingekriegt. Wir hoffen, dass das nie wiederkommt. Und das war eine absolute Ausnahmesituation. Auf die muss man auch fairerweise sagen, niemand vorbereitet war. Und kann man auch wirklich niemandem vorwerfen, dass man daran gedacht hat, dass man irgendwann mal eine laufende Spielzeit unterbrechen muss aufgrund einer Pandemie. Auf die Idee ist keiner gekommen.
Nein.
Und die entsprechenden Regelungen, wie das in Zukunft, oder ne, weil man damals die Riesendiskussion gehabt, wie wird die Saison zu Ende geführt, wird sie abgebrochen, wie wird die Saison gewertet, Riesendiskussion gehabt und da haben die Verbände auch sehr schnell reagiert und eine faire Lösung gefunden. Jetzt ist man vorbereitet für die Zukunft, falls sowas nochmal passiert, aber das wollen wir alle nicht nochmal haben.
Also ich wäre sehr dankbar, wenn das nicht nochmal passiert, bin ich ganz ehrlich. Glaubst du denn, um damit komplett abzuschließen, dass alle Vereine sich mittlerweile davon erholt haben? Also das Ding ist sozusagen finanziell bei allen Clubs mittlerweile vergessen?
Nee, ich glaube nicht, dass sich alle Vereine bei Clubs davon erholt haben, denn zumindest auf der Zuschauerebene, so was ich beobachte hier und da, von dem damaligen Schnitt sind einfach Leute weggeblieben, die aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht als Stammpublikum zurückgekommen sind. Dass Marc auch einfach gemerkt hat, okay, es geht auch ohne, ja, oder wir gucken es weiter ein oder was auch immer. Auf der Ebene und wie gesagt, die Sponsoren zurückzugewinnen, wenn sie einmal weg waren, ist auch nicht so leicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Mehrheit ist, die das noch hinter sich her schleppt, aber letztendlich, wenn du damals größere Verbindlichkeiten eingegangen bist, um es überhaupt am Leben zu halten, die müssen dann ja in den Folgejahren wieder abgebaut werden. Da wird der eine oder andere Verein sehr sicher noch dran zu knapsen haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Eine hatten sehr viel Glück mit staatlicher Hilfe und andere weniger. Das ist eben auch so eine Geschichte, dass das halt nicht bundeseinheitlich gehandhabt worden ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da müssen wir jetzt die Leute nicht mit langweilen.
Naja, ich hoffe, wir langweilen die Leute nie. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber ich verstehe, dass dieses Thema eventuell ein bisschen trockener ist und ihr euch natürlich fragt, ja, warum spricht er nicht über das, was sportlich derzeit so aktuell ist und was in den vergangenen Tagen so passiert ist im Handball. Ich habe halt dieses Papier in den vergangenen Tagen bekommen und habe mir überlegt, ja, ist das etwas, worüber man sprechen sollte? Und ich finde schon, dass das etwas ist, worüber man sprechen sollte. Und deswegen schauen wir jetzt ein bisschen genauer auf die Situation beim VfL Gummersbach. Und dieses Schreiben, was eben an die Partner und Sponsoren rausgegangen ist, das sieht sehr professionell aus, das ist gut gemacht. Und das habe ich dir ja auch zukommen lassen, damit du da mal einen Blick reinwerfen kannst. Das sieht sehr gut aus, sieht interessant aus. Und dann denkt man sich, ja, warum sollte ich vielleicht nicht da Geld investieren als möglicher Sponsor?
Es sieht hochprofessionell aus und es ist auch eine klare Botschaft, die dahinter steckt. Wir brauchen jetzt Geld. Offen kommuniziert, auch mit Summen und mit Stichtagen und auch den Chancen oder auch den Möglichkeiten, die den potenziellen Partnern da geboten wird. Vor dem Hintergrund des Ganzen, das ist etwas verklausuliert formuliert, des Lizenzierungsverfahrens, das stetig laufenden, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil da sind wir eben ein bisschen drüber hinweggebügelt, wie das eigentlich abgeht. Ja, doch, das sieht gut aus.
Dann lass uns doch mal zu diesem Thema zurückkehren. Was muss denn da genau geliefert werden als Sicherheit aktuell? Also, du hast davon gesprochen, damals vor vielen, vielen Jahren, da musste man eine Bankbürgschaft hinterlegen. So simpel ist es natürlich jetzt nicht mehr.
Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, wir kommen mal zu dem Punkt wirtschaftliche oder finanzielle Kriterien. Alles andere, Infrastruktur und so, was ich angesprochen hatte, setzen wir mal als gegeben voraus. In den meisten Fällen ist das auch so. Könnte jetzt mal Aufsteiger aus der dritten Liga treffen, die da Schwierigkeiten haben, aber die anderen wissen ja, was auf sie zukommt. Also am 1. März muss ich als wirtschaftlicher Träger oder als Verein muss ich die Unterlagen abgeben. Da sind dann Bilanzen dabei, das ist ein Riesenapparat an Zahlen, die ich abgeben muss, um darzustellen, wie könnte sich die Saison entwickeln, also die Vorausschau, welche Verträge haben wir schon abgeschlossen, wie viel Lohngehalt bezahlen wir für Spieler, Trainer, Geschäftsstelle und so weiter und so fort, welche Kosten haben wir, einfach mal. Ich breche das Ganze jetzt bewusst runter, zu zeigen, was geben wir aus, was nehmen wir voraussichtlich ein und was von dem, was wir einnehmen, ist jetzt schon abgesichert durch Verträge. So, das ist das Wesentliche. Und daraufhin werden diese Zahlen werden dann zu einem Gutachterausschuss, heißt das, und da hält die HGL, das sind mindestens drei Fachleute, absolut renommierte Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Profisport. Die gucken sich das dann an, was da eingereicht wird. Und die machen dann ein Gutachten, deshalb heißen sie Gutachterausschuss, und sprechen Empfehlungen aus. Im besten Fall sagen die, Lizenz ohne Wenn und Aber, keinerlei Bedenken. Im schlimmsten Fall sagen die, oh, große Bauchschmerzen, hier fehlt dieses und jenes noch und wir machen die Bedingungen bis dann und dann so und so viel, schlagen wir vor. Ansonsten muss die Lizenz verweigert werden. Und die Lizenz erteilt die Lizenzierungskommission, die besteht aus 4 Leuten. Die ist gewählt worden, die Kommission im Wesentlichen. Also ein der Geschäftsführer der HBL steht fest als ständiges Mitglied, aber die anderen sind gewählt von den Vereinen. Und die entscheiden dann, ob es die Lizenz gibt oder nicht oder mit Auflagen und oder Bedingungen. Und zwar sind sie zwar nicht verpflichtet, sich an die Empfehlung des Gutachterausschusses zu halten, aber in der Praxis halten sie sich da dran, denn das sind ja die Experten, diejenigen, die mit Zahlen umgehen können, die jedwede Tricks kennen, wie man mal irgendwie was verschieben kann in den Buchungsposten, was weiß ich, mal einen Dauerkartenverkauf vorzuziehen und wie das dargestellt ist, wie das abgegrenzt ist. Das sehen die alles, allerdings auch immer nur auf Basis der eingereichten Unterlagen, ob die authentisch sind oder nicht, das können die nicht beurteilen, aber was auf Basis der eingereichten Unterlagen, machen die ein Gutachten und dann geht die Lizenzierungskommission hin und erteilt in der Regel so 99% die Lizenz. So läuft das ab. Und dann gibt es in Form der Weiterentwicklung mittlerweile zum 1.11. so eine genannte Zwischenlizenzierung. Da muss man nochmal ein paar Unterlagen einreichen, nämlich den Jahresabschluss davor vom 30.06., um zu gucken, ob das, was man vorher gesagt hat, auch eingehalten wurde. Und diese Zwischenlizenzierung, die ungefähr vor 10 Jahren eingeführt worden ist, hat einfach das Ziel, dass die Vereine wissen, das und das kommt auf uns zu. Und dann kann die Lizenzierungskommission nämlich reagieren und sagen, wenn ihr einen nächsten Lizenzantrag stellt, achtet bitte darauf, das und jenes könnte euch drohen als Auflage, als Bedingung oder es ist alles schick, je nachdem, was sie sagen. Früher war das ja so, dass, als es diese Zwischenlizenzierung noch nicht gab, dann können wir uns an diese Fälle erinnern, wo dann irgendwann ein Verein im April gesagt bekommen hat, ihr habt jetzt 3 Wochen Zeit oder 2 Wochen Zeit, noch 3 Millionen Euro zu besorgen, ansonsten ist Feierabend. Das wissen die jetzt schon eher. Also wie gesagt, wir alles runtergebrochen, aber das ist Sinn und Zweck dieser Zwischenlizenzierung. Und ich glaube, in dem Bereich bewegt sich das jetzt alles auch, um zu schauen, was passiert nächste Saison, um auf den Fall Gummersbach da zurückzukommen.
Ja, und da habe ich dann doch ein wenig Bauchschmerzen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, wann die Meldung kam. Das war der 17. April in diesem Jahr, als bekannt wurde, dass alle Vereine, die die Lizenz beantragt haben, sie auch bekommen haben, mit Ausnahme des HSV, nämlich da nur unter Vorbehalt, da musste eine Bedingung erfüllt werden. Ich lese aber nirgendwo etwas von Auflagen konkret. Es steht dann in der Pressemitteilung der Handball-Bundesliga, teilweise sind die Lizenzen mit Auflagen verbunden. Im Falle eines Clubs, eben Hamburg, ist eine Bedingung zu erfüllen. Wie können denn solche Auflagen aussehen?
Definieren wir das erstmal, erklären wir erstmal. Also eine Auflage ist, die Lizenzierungskommission gibt die Auflage, dieses und jenes zu erfüllen. Das können wirklich Kleinigkeiten sein, wie nochmal einen Bankauszug vorzulegen oder nochmal einen geänderten Handelsregisterauszug oder irgendwie sowas. Wirkliche Kleinigkeiten, die keine Rolle spielen. Das können aber auch größere Sachen sein, wie zum Beispiel zu sagen, ihr habt jetzt die Auflage, wenn ihr einen neuen Spieler verpflichten wollt oder über eine gewisse Summe hinaus noch Personal verpflichten wollt, müssen wir das genehmigen. Ihr müsst dann zeigen, dass ihr das gegenfinanziert habt. Das kann auch eine Auflage sein, theoretisch. Das ist allerdings eine begleitende Maßnahme. Wenn man die Auflage nicht erfüllt, bleibt die Lizenz erhalten. Man kann aber bestraft werden mit Geldstrafe oder maximal im Extremfall sogar Punktabzug. Eine Bedingung ist ein ganz anderer Schnack. Wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, dann gilt die Lizenz als nicht erteilt. Also wenn die sagen, ihr habt bis zum so und so vielten das, um das Geld zu bringen, wenn ihr das nicht schafft, seid ihr raus. Das ist eine Bedingung. Und das ist das Härteste, was es gibt. Also das Härteste wäre natürlich die Nichterteilung der Lizenz von vornherein. Aber da ist es Tenor auch von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und hier noch des Schiedsgerichts, was die HBL immer hatte. Also man muss im Prinzip immer erst vorher eine Bedingung erteilen. Man kann nicht gleich die Lizenz entziehen. Es sei denn, man hat sie zu spät eingereicht. Also ganz klare formelle Verstöße. Aber wenn erstmal die Unterlagen da sind und ich sage jetzt einfach mal, und wenn 20 Millionen fehlen, dann muss man die Bedingungen machen, legt die 20 Millionen bis zum so und so vierten. Ob das jetzt wahrscheinlich ist oder nicht, spielt keine Rolle. Das muss man im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung erst machen, bevor man die Lizenz dann nicht erteilt. Also Unterschied Auflage, Bedingung. Das eine ist begleitend und das andere ist sozusagen Voraussetzung. Und man hat sich irgendwann darauf geeinigt, weil das hat ja so einen Beigeschmack, Auflage. Ich sagte ja eben, das kann auch die Vorlage eines mehr oder weniger unbedeutenden Zettels sein, den man zur Vollständigkeit braucht. Und so, dann gibt es eine Auflage. Und wenn man jetzt veröffentlicht als HBL, der Verein so und so kriegte die Lizenz nur unter der Auflage das, hat das einen negativen Touch. Und das wollte man vermeiden. Deshalb ist man davon irgendwann abgerückt, diejenigen Vereine zu benennen, die eine Auflage bekommen haben. Weil die kann wirklich minimal sein, die kann aber auch richtig groß sein. Aber das wollte man nicht in jedem Einzelfall ausbreiten und den Vereinen sozusagen die Chance geben, innerhalb des Lizenzierungsverfahrens eben, ja, das zu korrigieren, dass es eben nicht nochmal zu einer solchen Auflage kommt.
Wenn wir uns jetzt die aktuellen Zahlen des VfL Gummersbach ansehen, die in diesem Papier aufgelistet sind, dann sind wir uns beide sehr, sehr einig, würde ich jetzt mal behaupten, Helge, dass der VfL Gummersbach einer der Vereine ist, der die Lizenz nur unter Auflagen erhalten hat?
Das kann ich nicht sagen. Das ist schwer zu sagen, denn es geht da ja in dem Zettel, Prospekt, Flyer, Broschüre, Präsentation, geht es um negatives Eigenkapital. Und das ist so, wenn man negatives Eigenkapital hat, dann muss man nach der Lizenzordnung, wenn man zum Stichtag, das wird immer bemessen zum Jahresende, zum Stichtag 31.12. So, nehmen wir mal den 31.12.2021, hast du ein negatives Eigenkapital, was bilanziell ausgewiesen ist, wenn die Bilanz da ist, vom Wirtschaftsprüfer testiert und alles abgegeben ist. Sagen wir mal, du hast ein negatives Eigenkapital von 100.000 Euro, dann musst du im nächsten Jahr davon 10% abbauen von diesem negativen Eigenkapital, also 10.000 Euro. Das heißt, in der nächsten Bilanz darf das negative Eigenkapital nur 90.000 Euro ausweisen. Ansonsten kriegst du, das ist jetzt natürlich ein bisschen paradox, aber es ist so eine Geldstrafe. Dann wird dem nackten Mann in die Tasche gepackt und du musst von der Differenz, die du nicht abgebaut hast, zu dem Ziel, was du hättest abbauen müssen, 15% Geldstrafe zahlen. Um zum Beispiel zu bleiben, wären das eben 10.000 Euro nicht geschafft abzubauen, musst du 1.500 Euro bezahlen. Das ist irgendwie eine kleine Summe. Das geht immer so weiter. Und wenn du es im dritten Jahr in Folge nicht schaffst, dein negatives Eigenkapital ausgehend von dem ersten Mal, wo du es überschritten hast oder die Latte gerissen hast, nicht schaffst, um 30% abzubauen innerhalb von 3 Jahren, Stichtag immer 31.12., dann kommt eine heftige Sanktion, die kaum einer kennt, steht aber in § 7 der Lizenzordnung, dann werden 4 Pluspunkte abgezogen. Also im ersten Jahr Ziel gerissen, Geldstrafe, im zweiten Jahr Ziel gerissen, Geldstrafe, im dritten Jahr 4 Punkte. Und ist es möglich, dass es sich gerade darum dreht, diesen Punktabzug zu verhindern am 31.12.25, wenn dann dreimal in Folge das negative Eigenkapital nicht entsprechend abgebaut worden ist, um die jeweils 10%. Und dann ist das ein Rechenbeispiel. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Wir kennen natürlich den aktuellen Kontostand des VfL Gummersbach nur bedingt. Es gibt das sogenannte Handelsregister, das als Erklärung, da können manche Personen sich einen Einblick verschaffen. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, was ist eigentlich das Handelsregister und was kann man da sehen, wenn man da einen Zugriff drauf hat?
Also erstmal positive Nachricht, es ist ja nicht alles ganz schlecht, was in Deutschland in Richtung Digitalisierung läuft. Seit einiger Zeit kann jeder Mann, jede Frau ins Handelsregister kostenlos reinblicken. Registerportal.de, dann gibt man den Namen der Firma ein und dann kann man sich dann da durchklicken. Im Handelsregister stehen die wesentlichen Angaben zu einer Gesellschaft. Wer ist Gesellschafter? Wer darf diese Gesellschaft vertreten? Wer ist Geschäftsführer? Ist er alleinvertretungsberechtigt oder braucht er noch einen zweiten? All diese Dinge. Wo ist der Sitz der Firma? Und eben auch, das wird zunehmend immer ergänzt, das ist noch nicht ganz vollständig, irgendwelche Gesellschafterbeschlüsse zur Aufstockung des Kapitals, Kapitalerhöhung, das ist ja wohl das Thema beim VfL, oder Wechsel der Gesellschafter und. Also das wird zunehmend vollständig, aber die wesentlichen Daten kann man jetzt schon ohne weiteres nachlesen. Das ist das Handelsregister. Die Bilanzen müssen auch schon seit geraumer Zeit veröffentlicht werden von Gesellschaften und das kann man auch im Internet nachschauen. Müssen veröffentlicht werden. Mit einem gewissen Zeitversatz allerdings.
Also relativ einfach. Jeder, der möchte, der kann auf die von dir genannte Seite gehen, gibt den VfL Gummersbach als Firma ein und dann sieht man, okay, so sieht es aktuell beim VfL Gummersbach aus und Ja, wir wollen natürlich auch das Positive nicht verschweigen. Der VfL Gummersbach konnte auch langfristige Verbindlichkeiten abbauen von über 5 Millionen Euro in den letzten 5 Jahren auf nur noch rund 1,5 Millionen Euro. Aber dieses Stichdatum, was du eben genannt hast, das ist ganz entscheidend. Der 31.12.2025. Bis zu diesem Zeitpunkt muss nämlich der VfL Gummersbach sein negatives Eigenkapital deutlich reduzieren. Der aktuelle Wert liegt bei, Achtung, rund 3,5 Millionen Euro. Das ist ein ordentlicher Batzen, egal wie man es dreht.
Ja, das ist so. Das bedeutet eben, dass wir deuten das jetzt wirklich aus dem Flyer, aus dem, was du vorgelesen hast, davon ausgehend, dass zweimal in Folge schon das negative Eigenkapital nicht abgebaut worden ist um 10%, möglicherweise sogar gestiegen ist. Also noch mehr geworden ist, was nicht da ist. Ja, und dann kannst du ja ausrechnen, wenn du 30% vom negativen Eigenkapital abbauen musst, um überhaupt den Punktabzug zu vermeiden, dann ist das schon mal grob 1 Million. Und dann kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen dazu, wie fehlende Liquidität möglicherweise, kann ich jetzt beim VfL wirklich nicht sagen. So grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Fehlende Liquidität, irgendwelche Vorgriffe, das stand aber, glaube ich, auch in den Flyer drin, dass da Partnerleistungen vorgezogen worden sind. Das heißt, möglicherweise irgendwelche Sponsorenleistungen aus 26, 27, vielleicht schon 24, 25 gezahlt worden sind, irgendwie sowas. So dass zwar Liquidität da war, aber die dann hinten rausfällt im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. So dass man durch eine mögliche Eigenkapitalserhöhung, also letztendlich für den Normalbürger gesprochen, das Girokonto wird wieder ausgeglichen, auf Null gesetzt, dass man das jetzt anstrebt.
Wenn ich mir diese Broschüre oder Flyer, wie du es nennst, durchlese, da muss ich ganz ehrlich sagen, puh, da schüttle ich an einigen Stellen doch arg mit dem Kopf und ich möchte dem Verein da nicht so nahe treten. Also der VfL Gummersbach hatte halt in der Vergangenheit immer mal wieder Finanzprobleme. Wir erinnern uns daran, das ist teilweise sehr absurd abgelaufen, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann in den Nullerjahren war, da bist du besser im Bilde, aber Fakt ist, und das steht auch in dieser Broschüre, bis zum genannten Stichtag, also nochmal, bis zum 31.12.2025 ist eine Verbesserung von mindestens, Achtung, 3 Millionen Euro erforderlich, um mögliche Auflagen oder Sanktionen zu vermeiden. Das ist eine Vorgabe der Handball-Bundesliga. Also der VfL Gummersbach macht das jetzt nicht, weil sie denken, es wäre gut, auf einmal ganz viel Geld zu bekommen. Das ist natürlich immer gut, aber sie machen das, weil die Handball-Bundesliga sagt, nee, pass mal auf, liebe Leute, so geht das nicht mehr.
Also ich kann das ja nur von Details, ich versuche das mal einzuordnen. Wenn das geschickt formuliert, es ist auf jeden Fall geschickt formuliert, muss man sagen, das war, um Sanktionen und Auflagen zu vermeiden. Das heißt, die gibt es noch nicht. So kann man das ja lesen. Und man kann auch lesen, dass aufgrund der Vorgaben der Handball-Bundesliga, so war das, die Vorgabe ist in meinen Augen die Lizenzordnung, Paragraph 7, wo das drinsteht mit den Geldstrafen und Punktabzügen, wenn man das negative Eigenkapital nicht abbaut. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann könnte es sein, dass wir Sanktionen kriegen. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Zu unterscheiden ist ja von der ganzen Sache, ist es dramatisch oder nicht? Und das können wirklich nur Wirtschaftsprüfer und Insider beurteilen, inwieweit das eine existenzbedrohende Geschichte ist. Letztendlich sprach ich vorhin schon von Verbindlichkeiten. Es ist ja immer die Frage, wann muss ich die bedienen, dass die Gesellschaft nicht in Insolvenz fällt jetzt erstmal. Ne? Also nehmen wir mal eine Privatperson, deine Oma leiht dir 1.000 Euro und sagt, kannst du mir irgendwann mal wiedergeben, wenn es dir gerade passt. Ist ein Riesenunterschied zur Bank, wo du dein Darlehen aufnimmst und du musst diese 1.000 Euro abzahlen im monatlichen Raten und du kommst da in Verzug, dann stehen die sofort da, kündigen das Darlehen und wollen die Restsumme haben. Das ist ein Riesenunterschied. Oder du machst ein Darlehen über ein Jahr und du kannst es nicht zurückzahlen innerhalb eines Jahres. Das heißt, diese kurzfristigen Verbindlichkeiten, mittelfristige Verbindlichkeiten und langfristige Verbindlichkeiten spielen erstmal eine Rolle bei der Bewertung, inwiefern das Unternehmen überhaupt weitergeht, wenn wir es jetzt wieder von einer Privatperson auf ein Unternehmen übertragen. Und es spielt auch eine Rolle, inwieweit diejenigen das durchsetzen wollen, die Gläubiger. Also es gibt die Möglichkeiten, ein Darlehen zu geben, aber einen sogenannten Rangrücktritt zu erklären, das bedeutet irgendwann, wenn mal irgendwas ist, kriegen alle anderen erstmal was und ich als allerletzter und wenn nichts mehr da ist, habe ich halt Pech gehabt. Und diese unterschiedlichen Formen werden unterschiedlich bewertet im Lizenzierungsverfahren und in der Bilanz. Das heißt, es ist nicht zwingend so, dass wenn jetzt jemand ganz viel Geld als negatives Eigenkapital oder als Verbindlichkeiten hat in einer Firma, einer GmbH, dass die existenziell bedroht ist. Weil wenn die nicht bedient werden müssen, aus irgendwelchen Gründen, das muss man halt immer schauen, ja, dann ist es ja letztendlich egal. Dann bist du wieder bei der Oma, die ich sagte, kannst du mir irgendwann mal geben, wenn du es hast, ja, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und wenn du von diesen Verbindlichkeiten dieser Art viele hast, ist es erstmal nicht so schlimm. Es sei denn, du musst Zinsen zahlen, das geht natürlich in die Liquidität wieder rein oder so. Oder aber Stichtag, was ich, 1. Mai muss das Geld auf dem Konto sein bei demjenigen Darlehensgeber, ansonsten haben wir ein Problem. Das muss man immer bedenken. Und im Wesentlichen geht es ja darum, im Lizenzierungsverfahren, dass die Liquidität da ist. Das heißt, die laufenden Verbindlichkeiten müssen bedient werden, damit die Mannschaft zu Ende spielen kann diese Saison. Und da ist es dann auch wieder so. Man kann, ich hatte es eingangs gesagt, in diesem Regelwerk, man kann eingreifen in den Wettbewerb, aber nicht in jedes Detail. Also wann ich meine Rechnung bezahle als Verein, das ist immer noch mir überlassen. Das ist auch wieder wie im Privatleben. Es gibt Leute, die lassen alles vom Konto abbuchen oder zahlen die Rechnung, sobald sie kommen. Und es gibt Leute, die sagen, ich zahle die Rechnung erst, wenn sie fällig ist. Und dann gibt es auch Leute, die aus welchen Gründen auch immer, was sie gerade nicht können oder nicht wollen, ich zahle die erst, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht und mit den Hacken zusammenschlägt und sagt, ich vollstrecke jetzt. Aber wenn du in dem Moment bezahlst, wobei da steht, ist auch alles in Ordnung. Da hast du zwar Kosten, Gebühren, Zinsen und sonst was, aber erstmal sonst keine negativen Geschichten, die daraus folgen. Das ist dann die unternehmerische Freiheit, wenn man die Rechnung bezahlt hat. Daraus sehe ich keinen Wettbewerbsvorteil oder sowas, wenn einer seine Rechnung erst spät zahlt. Hauptsache, er zahlt sie überhaupt. Und das, was die Lizenzierungsverfahren sicherstellen. Und deshalb muss man immer genau gucken. Deshalb ist es auch schwer, sich auf einen Verein jetzt oder ein konkretes Beispiel können wir sowieso nichts zu sagen, außer zu den Zahlen, die die jetzt selber in ihrem Flyer veröffentlicht haben und dann ein bisschen spekulieren. Muss das jetzt nicht zwingend heißen, dass wenn die 3,5 Millionen jetzt nicht kommen bis zum 31.12., dass der VfL Gummersbach demnächst nicht mehr da ist? Nein, das heißt es nicht. Das muss man schon wissen. Aber das ist natürlich wesentlich leichter und angenehmer, wenn die angestrebte Kapitalerhöhung erreicht wird, dass diese Summe eingezahlt wird. Ja, dann können sie erstmal tief durchatmen, haben keinerlei Konsequenzen von der Lizenzierungskommission zu befürchten und müssen nicht darüber nachdenken, ob sie eventuell an der Mannschaft sparen in Zukunft. Dann steht das alles schon viel besser da. Also diese Unterscheidung muss man alles machen. Da fehlen uns einfach schlicht und ergreifend die Informationen. Man kann bundesanzeiger.de, das ist die Website, wo jeder Mensch reingucken kann, kostenlos in die Bilanzen einer jeden GmbH, egal welcher, auch unabhängig vom Sport. Die müssen da veröffentlicht werden, allerdings immer mit einem zeitlichen Versatz. Da sind teilweise erst Dinger von 23 drin oder so. Aber wenn man da gucken will, wer da ein bisschen Ahnung hat, kann sich da reingucken, auch in andere Vereine, wen das interessiert. Es ist kein Geheimnis mehr, so wie früher.
Und kein Geheimnis ist meines Erachtens auch, dass der VfL Gummersbach extrem unter Druck steht, wenn ich das alles so lese. Denn es gibt noch ein zweites Stichdatum, das man sich sozusagen selber gesetzt hat, nämlich, dass man ein gewisses Zielkapital erreicht von 6 Millionen Euro bis zum 31. Oktober. Jetzt haben wir heute den 29. September, wenn wir miteinander sprechen. Das bedeutet, wir reden von einem Zeitraum von einem Monat, in dem 6 Millionen Euro generiert werden sollen. Und es gibt dann einen Mindestinvest. Man kann für 3,5% neuer Anteile an der GmbH des VfL Gummersbach mal eben 500.000 Euro auf den Tisch legen. Das heißt, kommt ein Investor, wie zum Beispiel im Fußball, und sagt, ich möchte gerne so und so viel Euro investieren, sagen wir mal 1 Million Euro, dann kriege ich dafür 7% neuer Anteile an der GmbH. Eine Kapitalerhöhung ist das, so würde man das an der Börse zum Beispiel nennen, und dementsprechend versucht der VfL Gummersbach auf diesem Wege neue Gelder zu generieren. Wenn man aber über einen Zeitraum mehrerer Jahre nicht in der Lage ist, seine Schulden sukzessive abzubauen und ein entsprechendes Eigenkapital, ich sage jetzt mal, auf die Seite zu legen, aus dem man immer schöpfen kann, dass man auch liquide ist, um seine Rechnungen sofort zu bezahlen, weil so sollte es meines Erachtens sein. Und ich weiß, dass das im Sport häufig nicht der Fall ist. Gerade im Handball wird natürlich da immer ein bisschen nach hinten geschoben. Dann frage ich mich, wie sie in der Lage sein wollen, erstmal bis zum Ende des Jahres diese Summe zu generieren, von der wir eben gesprochen haben, nämlich 3 Millionen Euro, geschweige denn bis zum 31.10. 6 Millionen Euro. Das ist doch utopisch.
Das kann ich nicht beurteilen. Also die werden sich ja was dabei gedacht haben. erstmal offene Kommunikation, wo die Probleme sind, das darzustellen und vielleicht auch schon die Signale erhalten zu haben von dem einen oder anderen, dass das genau der Weg sein muss. Also ich kann es wirklich nicht beurteilen, ob da jemand oder mehrere Investoren einspringen, darum geht es ja. Bei so einer Kapitalerhöhung, dann werden ja irgendwie wieder platt gesprochen, Geschäftsanteile frei, die verkauft werden können. Und das ist ja das Ziel des Ganzen, das wohl auf breitere Füße zu stellen oder ja eben klar Eigenkapital da wieder auf Null zu setzen. Was nämlich auch ein Ziel der Lizenzordnung ist, dass jeder Verein ein positives Eigenkapital darstellen soll. Das klappt halt nicht in jedem Fall. Deshalb ja um das angesprochene Abbauen peu à peu pro Jahr. Das vermag ich nicht zu beurteilen, wirklich nicht, ob da das jetzt so dringend ist. Es ist ein internes Ziel, das kann man ja sagen, weil letztendlich der 31.12.25, das ist der Stichtag, wo es, haben Sie ja zugegeben, dass das negative Eigenkapital sich erhöht hat, wo es auf jeden Fall irgendeine Konsequenz gibt, wenn es bis dahin nicht abgebaut ist, diese, was Sie abbauen müssen. So, ob das jetzt dann eine Geldstrafe ist, eine abermalige oder sogar im Extremfall ein Punktabzug, wenn das das dritte Jahr ist, dann muss man ja sehen, wie man das hinkriegt vorher und dann muss man sich auch ein Ziel setzen, wie du sagst, Ende Oktober. Weil selbst wenn du Leute hast, die sagen, ja, ich mache mit, muss das ja auch dann im Handelsregister eingetragen werden. Es bedarf eines Gesellschafterbeschlusses und Formalien müssen eingehalten werden. Insofern ist es sinnvoll, sehr kurzfristig zu denken, weil 31. Dezember ist bald, da hast du recht.
Ja, ich finde, der 31. Dezember ist sehr bald nochmal. Der Etat des VfL Gummersbach, keine Ahnung, der wird so bei 7-8 Millionen Euro oder sowas grob in der Richtung liegen, würde ich jetzt einmal schätzen. Und wenn du dann plötzlich aus dem Nichts mehr oder weniger, ja, so viel Geld da reinstecken musst, also das finde ich doch arg erstaunlich. Das ist ja keine Summe, die du mal eben nebenbei generierst. Also wir reden hier von mehreren Millionen Euro. Wir reden von einer Summe, die deutlich mehr als 10-20% des Gesamtetats über die Saison hinaus ausmacht. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich dann auch mit dir schon häufiger in der Vergangenheit drüber gesprochen habe, weil ich bin ja so ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich sage dann ja, wie kann das denn sein? Wieso gibt man denn Geld aus, was man denn nicht hat? Das geht doch eigentlich gar nicht. Man muss genau auf seine Finanzen achten und dann muss man vielleicht mal einen Spieler weniger verpflichten. Und dann hast du immer ein interessantes Gegenargument. Welches ist das?
Ja, die Frage ist ja, wie umziehe ich das auf? Also angenommen, ich habe eine sehr attraktive Mannschaft, die zweifellos jetzt gerade beim VfL Gummersbach ist. Die Halle ist voll, die Leute sind begeistert, die Fans kommen dahin, wie ich es noch kenne aus Kindertagen. Es ist eine geile Stimmung und die Sponsoren sind wohl gelaunt und die Mannschaft ist einfach wieder konkurrenzfähig, sogar ins obere Drittel hinein, sogar Richtung Europa. Und dann sind da Gesichter dabei, wie Köster oder sonst was. Die Leute haben Freude dran. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, verkaufen wir den. Und A, B und C verkaufen wir. Dann haben wir vielleicht ein bisschen weniger Verbindlichkeiten, können wir abbauen. In der Liquidität sind wir vielleicht besser aufgestellt. In der mittelfristigen, all das ist möglich. Nur was passiert denn dann möglicherweise? Ist dann die Halle immer noch voll, wenn man nicht um Platz 3, 4, 5 mitspielt, sondern um 13, 14, 15 oder im Extremfall sogar direkt gegen den Abstieg, ist die Halle dann immer noch voll? Strömen die Sponsoren, das heißt strömen, sind die dann immer noch wohlgelaunt und auf dem Höchststand der Vereinsgeschichte? Oder aber sagt man, ach, jetzt sind wir wieder graue Maus, ach komm, sollen die doch machen. Die Frage ist einfach, das kann ja nur die Unternehmensleitung dann einschätzen, was ist Mehrwert oder was bringt das? Mache ich die Braut erst hübsch und die Leute kommen oder versuche ich erst mit einer verhältnismäßig hässlichen Braut die nach und nach aufzupimpen? Kommen mehr Leute, wenn die Braut schon hübsch ist zur Hochzeit oder gucken sich das an oder wollen sie lieber die Entwicklung sehen von unten nach oben, Schritt für Schritt? Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was Mehrwert ist. Wenn du jetzt Spieler verkaufst, spielst du sportlich schlechter und dann hast du auch weniger Einnahmen auf der anderen Seite. Und gleicht sich das aus oder was überwiegt? Das kann man immer schwer sagen. Was meinte ich damit? Vielleicht habe ich es jetzt klar formuliert.
Also ich habe es verstanden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Leute, die zuhören, das auch verstanden haben. Denn ich weiß, das ist kein so leichtes, so lockeres Thema. Aber dafür ist dieses Format ja da. Und das war auch immer mein Gedanke und meine Idee bei Kreisab, dass man hier auch ein bisschen in die Tiefe geht und die Dinge auch mal diskutiert und vielleicht auch mal aufzeigt, was eventuell funktioniert, was nicht funktioniert und was auch abseits des Sports wichtig ist, nämlich dass man eben auch guckt, dass man vernünftig wirtschaftet. Und ich verstehe deine Argumente auch. Ich kann sie auch nachvollziehen und ich denke, dass sie in vielen Teilen auch absolut richtig sind. Aber ich habe halt selber ein großes Problem damit, wenn ich sage, ich verschulde mich als Verein wissentlich, denn die wissen ja ganz genau, dass sie die Kohle nicht haben und ich kaufe bessere Spieler ein. Ich kann einen Vertrag verlängern. Ich sage jetzt mal als VfL Gummersbach mit Julian Köster, könnte ich mir aber eigentlich gar nicht leisten, weil ich die Kohle dafür gar nicht habe. Und dann werden mir am Ende Punkte abgezogen. Aber hätte ich mir den und den und den Spieler gar nicht leisten können, dann würde ich vielleicht weiter gegen den Abstieg spielen. Das wäre fair im Vergleich zu anderen Vereinen, die eben nicht über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse leben. Denn aus der Broschüre geht für mich hervor, dass der Verein das tut. Siehst du das denn auch so? Oder bist du da auch wieder so ein bisschen zurückhaltend?
Nee, natürlich bin ich da zurückhaltend als Jurist. Ich kann ja nur Sachverhalte beurteilen, die ich lückenlos kenne. Das, was da steht, kann ich jetzt versuchen einzuordnen. Das haben wir jetzt auch in den letzten Minuten gemacht in das bestehende Lizenzierungsverfahren. Und an der Stelle bin ich jetzt wieder da, was ich eingangs sagte, dieses Lizenzierungsverfahren. Eine Begrenzung des Wettbewerbs. Also angenommen, es gäbe es nicht das Lizenzierungsverfahren, dann könnte jeder Verein so viel Geld ausgeben, wie er wollte und sind letztendlich nur an die staatlichen Regeln gebunden. Also irgendwann Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Feierabend. Das wollte man vermeiden. So, das macht man einen Eingriff in den Wettbewerb. Man reglementiert von der Verbandsseite, führt ein sehr aufwendiges, aber auch gutes, ich würde sogar sagen, nahezu sehr gutes Lizenzierungsverfahren durch, um die Risiken abzufedern. Und ich sagte es schon, rein kartellrechtlich, europarechtlich, insbesondere kartellrechtlich, darf man aber nicht zu sehr in die unternehmerische Freiheit eingreifen, dass hier Ketten angelegt werden, das einfach nicht angemessen ist in der Abwägung zwischen dieser sportlichen Integrität und dem freien Wettbewerb. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Das heißt, wenn das Lizenzierungsverfahren noch schärfer würde, ich spinne jetzt mal rum. Sobald ein Spieler meldet, dass das Gehalt nicht pünktlich gezahlt worden ist, vereinbart ist, was ich der erste im Monat, sobald das nicht pünktlich bezahlt worden ist, gibt es einen Punktabzug. Könnte man drüber nachdenken. Wird aber sicherlich kartellrechtlich keinen Bestand haben, denn da greifst du wieder mehr in die unternehmerische Freiheit ein, als es in der sportlichen Integrität bringt. Ja? Das ist immer so eine Geschichte, muss der Unternehmen auch gewisse Freiheiten haben, wenn man sowas führt. Und die Unternehmensführung der Meinung ist, für die mittelfristige, langfristige Entwicklung müssen wir jetzt erstmal investieren. Es ist ja nicht so, dass eine normale GmbH, eine Gesellschaft am freien Markt, wenn die sagen, wir investieren in Maschinen, wir bauen Hallen, was weiß ich, wir stellen erstmal Leute ein, um unser Produkt von nach vorne zu bringen, dann machen die ja auch erstmal miese. Und im Vergleich zu Wettbewerbern haben die erstmal Verbindlichkeiten, die dann im besten Fall sich irgendwann amortisieren. Das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. In der normalen Wirtschaft, im Sport ist das gedacht, aber in der Praxis anders. Das muss man bedenken. Also die unternehmerische Freiheit muss ja gegeben sein. Und man sich jetzt einen Fünfjahresplan macht und dann sagt, okay, wir machen jetzt erstmal so, dass wir sportlich so attraktiv sind, und dann werben wir gezielt Unternehmen an, die uns wieder unterstützen, dann ist das erstmal eine Strategie, die nicht verboten ist, solange du dich im Rahmen der aktuellen Lizenzordnung bewegst. Und darauf wird peinlichst genau geachtet und da habe ich auch ganz großes Vertrauen in die Lizenzierungskommission und den Gutachterausschuss, dass da kein Schmuh gemacht wird, um zum Thema Wettbewerb wiederzukommen.
Dann hoffe ich natürlich, dass das auch so durchgezogen wird, sollte nämlich der VfL Gummersbach das nicht hinbekommen, das Geld bis zum 31.12. zu beschaffen, dass man dann entsprechend handelt. Da habe ich aber auch wenige Zweifel, denn jetzt ist das Thema ja in der Welt und da kann man sich nicht mehr rausreden. Und diese Broschüre, um darauf nochmal zurückzukommen, die hebt halt vor allem die Geschichte des Vereins hervor. Ja? Und der Schuldenabbau in der Vergangenheit und das Potenzial zum Netzwerken bzw. zum Mitwirken beim zukünftigen Investor am Mythos VfL Gummersbach wird auch hervorgehoben und man spricht aber nicht von einer möglicherweise potenziellen Rendite, das ist halt auch so. In Wirklichkeit sucht man ja mehr oder weniger einen Gönner, der das Geld ohne große Bedingungen auf den Tisch legt und das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit. Also ich verstehe, dass Sie da jetzt versuchen, auch Geld zu generieren. Ich frage mich aber, warum Sie das nicht schon viel früher getan haben, denn Sie wussten ja, dass es irgendwann an der Zeit ist und dass eventuell ein Punkteabzug droht. Das ist eine Möglichkeit, so wie Helge das eben erklärt hat. Ich hoffe, ihr habt das noch im Kopf, denn das war ja jetzt ein relativ langes Gespräch. Und ganz ehrlich, zwischen den Zeilen darf man darauf schließen, dass die derzeitigen Gesellschafter des VfL Gummersbach für das geforderte Kapital nicht zur Verfügung stehen. Denn dann hätten sie wahrscheinlich schon längst gesagt, okay, wir geben noch ein bisschen mehr. Und das wollen sie eventuell nicht. Das ist aber Spekulation. Wir wollen hier nicht zu viel spekulieren, sondern es gibt halt auch Fakten. Und der Fakt Fakt ist, der VfL Gummersbach sucht eine hohe Summe an Geld. Das kann funktionieren, das kann auch nicht funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, sind die Sanktionen ja relativ klar geregelt in der Lizenzordnung. Und nochmal, Helge, sollten Sie das bis zum 31.12.2025 nicht schaffen, dann droht, wenn man zweimal das negative Eigenkapital nicht um 10% verringert hat, ein Punkteabzug. Das ist so korrekt, ja?
Genau, man muss feststellen, 31.12. des Stichjahres, wo du zum ersten Mal dein Eigenkapital verschlechtert hast, ab dem Zeitpunkt geht der Dreijahreszeitraum loszulaufen. 31.12. des Folgejahres, Geldstrafe, wenn du nicht 10% abbaust. Zweite Jahr, wenn du nicht 20% vom Ursprung abgebaut hast, Geldstrafe. Dritte Jahr, wenn du nicht 30% abgebaut hast vom Ursprung, dann bist du Punktabzug. Also das ist festgelegt in Paragraph 7 der Lizenzordnung, ist meines Wissens noch nie zur Anwendung gekommen. Ist ja auch so das Alarmsignal, ne? Das muss man auch mal so sehen. Was ist dann so ein Druckmittel auch von der HBL, was nach außen wirkt? Denn was intern kommuniziert wird, du kriegst einen Zettel, du kriegst eine Auflage, mach mal dies, mach mal jenes, das kriegt die Öffentlichkeit ja nicht mit. Aber wenn plötzlich irgendeiner Mannschaft in der Tabelle 4 Punkte fehlen oder am Ende der Saison gesagt wird, wir müssen da leider 4 Pluspunkte abziehen, wegen Lizenzverstoß oder Verstoß gegen Lizenzordnung, dann kommst du erst recht in Erklärungsnot. Insofern ist das sehr schlau vom VfL, damit jetzt schon in die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, wir brauchen das zum 31.12. Eben gesagt, das mit dem Punktabzug ist Spekulation, kann ich jetzt nicht zwingend entnehmen der Unterlage da, ob das so ist oder nicht, aber wir machen es nicht ohne Grund. Und ehrlich mit den Leuten umzugehen, hat in der Vergangenheit mehr geholfen, als eine Salamitaktik zu machen. Also lieber gleich ein hohes Ziel rauszuballern, auch wenn das erstmal schwer zu erreichen scheint, als immer zu sagen, jetzt brauchen wir erstmal 100.000, dann brauchen wir nochmal 100.000, ach jetzt, wo wir gerade dabei sind, brauchen wir nochmal 100.000. Ich glaube, dann kommst du auch nicht weiter. Also jetzt aus strategischer Sicht, nicht aus juristischer Sicht, würde ich das erstmal als ehrlich bezeichnen. Und ja, dann drücke ich die Daumen, dass das klappt für den Handball, dass sie ihre Ziele erreichen beim VfL. Denn es würde dem Handball enorm schaden, wenn so ein Fall wie Ludwigsburg einträte. Aber nochmal betont, ich habe es eben gesagt, es heißt nicht, wenn jetzt um das Geld geworben wird, um die Eigenkapitalserhöhung, dass die Gesellschaft kurz vor der Insolvenz steht. Das heißt es nicht, das kann man nirgendwo herleiten und das wäre verfrühte Katastrophenmeldung. Das ist klar zu unterscheiden. Ich hatte immer versucht, das zu begründen, warum das so ist.
Ich hoffe nochmal, dass alle das auch verstanden haben. Und nein, wir sprechen hier nicht von einer möglichen Insolvenz der GmbH. Wir wollten nur aufzeigen, was da genau los ist und dass eben der VfL ja auf der Platte um Punkte kämpft, aber auf der Geschäftsstelle gegen diese steigenden Schulden. Und es ist so, dass Sponsoren auch im Umfeld so Aussagen tätigen wie, ja, der VfL ist ein großes Stück deutscher Handballgeschichte und Geschichte alleine aber auch keine Rechnungen bezahlt. Und das ist eben dann so die Schwierigkeit. Also man kann sich einkaufen sozusagen als neuer Investor in diesen Mythos VfL Gummersbach, aber die Frage ist immer, was hat man davon? Und eigentlich ist man dann am Ende nur Gönner. Wir drücken die Daumen, dass kein weiterer Fall HB Ludwigsburg dazukommt. Auf jeden Fall ist das so. Gummersbach ist ein toller Handballstandort. Man sieht ja auch, was da für eine Euphorie in der Halle herrscht. Und zuletzt gab es, glaube ich, auch die Aussage von Christoph Schindler, dem Geschäftsführer, dass es hieß, wir brauchen eigentlich mehr VIP-Logen. Also die Nachfrage ist so groß. Wir haben so viele Businesspartner. Unser VIP-Raum, der platzt aus allen Nähten. Und wer mal im VIP-Bereich des VfL Gummersbach gewesen ist, der ist relativ groß. Also da ist viel Platz. Und der ist jedes Mal unglaublich voll. Und dementsprechend machen sie in dem Bereich ja auch sehr, sehr gute Arbeit. Und sie könnten sogar noch mehr Leute reinholen, aber sie haben einfach keinen Platz dafür. Also das ist dann ein bisschen der Nachteil, wenn man sozusagen zu gut arbeitet. Aber wir gucken jetzt mal, wie sich das entwickelt. Und wir werden es ja mitbekommen. Das ist ja relativ simpel. Wir werden es mitbekommen, wenn eben bis zum 31.12. die genannte Summe nicht generiert wird. Dann passiert ja irgendetwas. Und ich bin mir auch sicher, dass das jetzt für ein bisschen nicht Aufruhr sorgt, aber dass der eine oder andere jetzt sagt, was ist denn da genau in Gummersbach los und vielleicht auch darüber berichtet und ein bisschen mehr auch noch ins Detail gehen kann, als wir beide das hier gerade getan haben, wobei wir eine gute Stunde miteinander geplaudert haben und ich glaube, dass in keinem Text das alles so auf den Punkt gebracht werden kann, wie wir das hier jetzt beide getan haben, auch wenn ich absolut gar kein Lizenzexperte bin und ich bin auch kein Finanzexperte, das muss ich offen zugeben, deswegen ist das immer alles sehr, sehr schwer zu beurteilen. Denkst du aber trotzdem, Helge, dass wir das einigermaßen hinbekommen haben?
Ja, wenn du mir noch einen Schlusssatz gestattest, weil du sagtest mit dem Invest oder so. Ich sag immer so, im Sport verkaufen wir Emotionen. Und das hast du wunderbar beschrieben in deinen letzten Sätzen, wie das in Gummersbach läuft. Die Leute zahlen, um an Emotionen teilzuhaben, um Emotionen ausleben zu dürfen. Das ist jetzt anders als bei so einem DAX-Unternehmen, wo du eine Dividende auf deine Aktien haben willst. Das ist also im Geld alles schwer messbar. Deshalb müssen wir uns davon verabschieden, dass natürlich der Idealgedanke einer jeden Gesellschaft ist, irgendwann Gewinn zu machen. Unter den Gewinn an die Gesellschaft da dann auszuzahlen und noch besser dann Steuern an den Staat zu zahlen, weil man Gewinne gemacht hat. Es ist im Sport aber praktisch nun mal anders. Und weil die Währung halt Emotionen sind, je mehr Emotionen da sind, desto größer ist die Chance, dass das alles funktioniert. Das jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene heben, um das dann mal abschließend zu sagen. Also insofern bin ich da sehr optimistisch, dass es da beim VfL so irgendwie weitergeht, wie Sie sich das vorstellen. Wir brauchen das auch in der Liga, so mit Emotionen ohne Ende.
Also davon können wir nicht genug haben. Da bin ich komplett deiner Meinung. Und deswegen, ja, drücken wir dem VfL Gummersbach die Daumen, dass das irgendwie funktioniert. Und wenn sie in der Lage sind, dieses Geld zu generieren, dann ist doch alles in Ordnung. Und falls ihr denkt, was Geld angeht, da wäre es eine gute Sache, vielleicht auch dieses Format hier zu unterstützen. Ne? Also wir nehmen auch gerne 3 Millionen Euro, ist überhaupt gar kein Thema. Dann könnt ihr das tun. Ihr könnt einfach vorbeischauen auf patreon.com/kreisab und ihr könnt vorbeischauen in den Shownotes. Dort gibt es noch einen Link zu PayPal. Falls ihr den irgendwie nicht finden solltet, schickt mir eine E-Mail an info@kreisab.de und schaut auch sehr, sehr gerne vorbei auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, vor allem dort. Da gibt es auch in den Stories mal immer wieder was, wo ich auch Videos hochlade oder auf irgendwelche Dinge hinweise. Ich bin zum Beispiel ja auch für Dein im Einsatz und kommentiere das Spiel zuletzt ja auch am Wochenende, dass der Rhein-Neckar-Löwen gegen den SC DHFK Leipzig wäre auch interessant gewesen, darüber mal zu sprechen. Aber demnächst geht es hier natürlich auch mal wieder um sportliche Aktualität. Dennoch finde ich es interessant, dass gerade solche Themen von uns aufgegriffen werden, dass wir eben darauf schauen, was ist im Hintergrund alles so los. Und ja, von daher mal gucken, wie sich das hier entwickelt, mal gucken, wie sich das entwickelt, auch inhaltlich in der Sendung. Und ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Danke nochmal an dich, Helge, dass du mit dabei gewesen bist. Und dann soll es das gewesen sein. Für diese Ausgabe von Kreisab, vergesst nicht, in einer Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.